Liebe Gemeinde, einige von uns sind noch im Urlaub, andere sind schon wieder da. Jutta und ich, wir haben uns auch wieder hier eingefunden und freuen uns wieder bei euch zu sein. Ich lasse gerade ein paar Zettel verteilen, damit ihr so ein wenig auch einen Einblick und habt über meine Predigt, den Bibeltext, die Gliederung und noch eine kleine Aufgabe. Das werde ich dann aber des Weiteren ausführen. Wie ihr seht, möchte ich heute euch mit hineinnehmen in den Psalm 103. Gottes Barmherzigkeit trägt. Psalmen sind das Lieder- und Gebetsbuch des Volkes Israel. Psalmen sind von Menschen geschrieben worden, die etwas mit Gott erlebt haben, die Gott in ihrem Leben erfahren haben. Höhen und Tiefen. Sehr unterschiedliche Situationen. Wir finden dort das Lob Gottes, aber auch die Klage, die berechtigte Anfrage an Gott, warum Herr? Höhen und Tiefen werden deutlich. Und der Psalm heute 103, der kommt von David, dem König Israels. Er hat in seinem Leben auch viele Höhen und Tiefen erlebt. Er wurde von Samuel als König auserwählt, von dem damaligen König Saul dann als Konkurrent verfolgt. Siege und Niederlagen begleiteten sein Leben. Ein Ehebruch und ein Mord, damit lädt er schwere Schuld auf sich. Sein Sohn wendet sich gegen ihn und wiegelt sogar das ganze Volk gegen ihn auf, bespricht mit den führenden Leuten des Volkes Israels, wie sie seinen Vater dann irgendwo stürzen konnten. Und auch ihm musste er widerstehen und es endete mit dem Tod dieses Sohnes. All das muss man ja erst einmal unter seine Füße bekommen. Auch unser Leben ist bunt und von Höhen und Tiefen begleitet. Aber hören wir erst einmal auf den Psalm, den David uns dann gegeben hat. Und ich würde vorschlagen, wir machen das diesmal so, dass wir den gemeinsam lesen. Die Männer fangen an, die erste Strophe und die nächste Strophe dann die Frau. Und so lesen wir den Psalm miteinander gemeinsam durch. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind.
erinnern in seinen Unheiten und lehren an seine Gebote, dass er dann erfüllt.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles.
Lobe den Herrn, der seine Engel, die starken Hände, die er seinen Befehlen ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Volkes.
Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut.
Lobe den Herrn, alle seine Herren,
meine Seele. Der 103. Psalm wird oft als Loblied empfunden. Wir lesen ihn deswegen gerne bei besonderen Anlässen, bei einem Geburtstag und so weiter. Aber eigentlich ist dieser Psalm nicht ein einfaches Loblied, sondern spiegelt die Auseinandersetzung Davids mit seiner schwierigen Notsituation wider, was er in seinem Leben so erlebt hat. Und ich möchte eigentlich anhand von drei Aspekten diesem Psalm etwas beleuchten. Einmal geht es um eine Selbstaufforderung. Was steht auf der Plusseite unseres Lebens? Was ist die Besinnung oder die Besinnung auf die Quelle des Guten? Und Christen sind barmherzig. Das Lob Gottes und die Barmherzigkeit Gottes, die stehen so ein Stück hier im Mittelpunkt. Und zuerst werden wir dahin geführt, dass David eigentlich sich selbst auffordert. Denn der Psalm beginnt und endet mit einer Selbstaufforderung. Lobe den Herrn, meine Seele. Hier spricht also David zu sich selbst. Und dafür muss es einen Grund geben. Vielleicht ist er in sich so gespalten und muss sich selbst gut zureden. Auch wir fühlen uns manchmal gespalten. Zum Beispiel, wenn wir eine Entscheidung treffen müssen und nicht genau wissen, wie wir uns zu entscheiden haben. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, sich mal eine Liste anzufertigen mit einer Plus- und Minusspalte. Ich habe das für euch vorbereitet. Und ihr findet es auf der Rückseite von dem Blatt. Aber keine Angst, ihr müsst es nicht jetzt ausfüllen. Aber nur so mal als einen Gedankenansprung. In der Plusseite schreiben wir, was für eine bestimmte Entscheidung spricht. Welche Vorteile wir davon haben. Was sie uns an Gutem bringt. Und auf der Minusseite kommt das Nachteilige, das Negative, das die anstehenden Entscheidungen bringen könnte. Dieses Verfahren kann man auch in anderen Situationen anwenden und es scheint, dass David das auch tut. Er listet das auch auf, was einfach ihn belastet, was ihm Probleme bereitet, wo er einfach nicht mit fertig wird, wo er auch nicht weiß, wie er sich entscheiden soll oder wie er mit diesen Dingen umgehen soll. Und er beschreibt es so, dass er sagt, ich stehe unter dem Eindruck von Schuld, von Krankheit, von Todesnähe. Er scheint Unrecht zu leiden. Er erfährt gerade Gottes Zorn. Und vielleicht lebt er unter dem Druck seiner Schuld, die er auf sich geladen hat. Wenn wir so auf unser Leben schauen, dann werden wir auch die Höhen und Tiefen immer wieder bemerken. Aber oft drängen sich die negativen Erfahrungen in den Vordergrund, dass wir all das Gute, das wir erlebt haben, vergessen. Wir denken über Dinge nach, die wir nicht haben, die wir nicht können, die wir nicht sind und vergessen dabei eigentlich all das, was Gott uns eigentlich schon geschenkt hat. Und deswegen ist in diesem Psalm das Loben, ja, und gleichzeitig dann die Anklage oder die Beschreibung dessen, dass es ihm nicht gut geht, so nebeneinander gesetzt. Und es scheint für ihn eine Hilfe geworden zu sein, sich selbst zuzurufen, lobe den Herrn, meine Seele. Ich befehle mir das, um meiner selbst willen, Gott zu loben, auch wenn meine Situation nicht so prickelnd ist und wenn ich damit zu kämpfen habe. Neben allem, was wir an Problemen und Herausforderungen haben, dürfen wir auf das schauen, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Das hängt zusammen auch mit einem Glas Wasser, das kennen wir ja, wenn es so halb voll ist. Der Pessimist sagt, es ist halb leer. Und der positiv denkende Mensch sagt, es ist halb voll. Es kommt immer auf die Perspektive ein Stück drauf an. Es besteht die Gefahr, dass wir undankbar und unglücklich werden, dass unser Denken eng wird und wir an Selbstmitleid ersticken. Aber was steht denn auf der Plusseite unseres Lebens? Das fällt uns Menschen öfters schwerer, darüber nachzudenken, als das, was wir nicht haben, was negativ ist, was uns fehlt, was wir nicht können. Wir haben schneller die Negativseite gefüllt. Können wir auch machen, steht ja auch da. Was ist eigentlich, was mir in meinem Leben so Probleme bereitet, was Schwierigkeiten sind? Und Jammern scheint bei den Deutschen ja hoch im Kurs zu sein. Der Arzt Hirschhausen, der hat uns mal ein wenig erklärt, wie das Gehirn aussieht. Es hat zwei Lappen, Gehirnlappen. Und er sagt, der Deutsche hat noch einen dritten, den Jammerlappen. Und das ist so. Wir jammern über das Wetter, über das Finanzamt, über die Politik, den Ehepartner, die Kinder, die Verwandtschaft, das Essen und die Ferienwohnung. Unsere Nachbarn sind nach Holland gefahren, vorgestern. Kommen da an, tolle, wunderschöne Ferienwohnung, mit einem schönen Blick auf den Marktplatz. Was sie nicht wussten, dass in dieser Woche 10 Tage lang dort die Kirmes ist. Das jammern. Ich vermute mal, sie suchen eine Alternative. Aber ja, man kann es auch positiv sehen. Die Kinder sind schon mal zum großen Teil beschäftigt. Ne? Aber das ist auch dann eben teuer. Aber nehmen wir uns mal die Zeit und machen uns einmal Gedanken darüber, worüber wir Gott danken können. Die positive Seite. Wofür kann ich Gott danken? Dass ich sein Geschöpf bin? Dass ich viel Gutes von Gott erhalten habe? Dass er mir oft in schweren Zeiten geholfen hat? Nicht immer so, wie ich mir das vorgestellt habe und erbeten habe, aber doch, er hat geholfen. Dass ich dankbar sein darf für meine Freunde, für meine Gemeinde, für meinen Hauskreis, für meine Familie. Dass ich dankbar sein darf für die Beziehung zu Jesus, für die Vergebung meiner Schuld, für die Gemeinschaft, die ich mit Gott haben darf. In Vers 8 lesen wir, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll Güte. Ist Gott barmherzig? Hat Gott ein Herz für uns Menschen, ob wir ihm wichtig sind? Interessiert es ihn, was aus uns geworden ist und was noch weiter werden soll? Das Wort Barmherzigkeit ist zum Beispiel aus dem Lateinischen auch übersetzt und heißt dann Miserie Cordias, Cordia von Herz und Miseri von Misere, Elend. Gemeint ist jemand, der oder die ein Herz für die Elenden und Unglücklichen hat. Menschen, die in einer misslichen Lage gekommen sind. Das Neue Testament spricht von einer Gemütsbewegung angesichts eines Leidens eines anderen und die Hilfe, die man diesem aus dieser emotionalen Gemütsbewegung ausgewährt. Um das rund zu machen, zitiere ich noch den Duden, den deutschen Duden, Band 7. Wenn jemand barmherzig ist, dann hatte er oder sie ein Herz für die Unglücklichen. Für die, die in eine missliche Lage gekommen sind. Für die Elenden. Gott ist barmherzig. Lesen wir nochmal von Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Jesu Barmherzigkeit dem Menschen gegenüber. das gehört unbedingt auf die Plusseite. Dass er unser Leben kennt, dass er unsere Misere kennt, dass er den Menschen immer wieder begegnet ist und uns heute begegnet. Aber auch als er hier auf der Erde war, sind Menschen ihm begegnet, wie zum Beispiel der Blinde von Jericho. Ein Mensch, der aufgrund seines körperlichen Gebrechens aus der Gesellschaft, wenn nicht ausgestoßen, dann doch übersehen wird. Der Blinde spricht Jesus an und gebraucht das Wort des Erbarmens wie ein Gebet, ein Teil einer Gebetsanrufung. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Er sagte nicht genau, was er haben will. Er sagte nicht, mach mich wieder sehend, sondern er sagte nur, erbarme dich mein. Er sagte nicht, komm zu mir und hilf mir. Er sagte nur dieses, erbarme dich meiner. Er schreit es hinaus. Und die Jünger und die Leute drumherum, die fahren ihn an und sagen, sei still. Es gibt hier 100 Blinde. Oder was sie ihm sonst vielleicht noch gesagt haben. Sie wollten, dass er Jesus nicht stört. Doch der Blinde erreicht es. Jesus wird innerlich angerührt. Das Elend, die Einsamkeit und der Kummer dieses Mannes greifen an sein Herz. Und wenn Jesus sich erbarmt, passiert Folgendes. Er bleibt stehen. Er ruft dich. Er tröstet. Er fragt nach deinem Wunsch. Und er hilft. Und darüber sollten wir einfach mal nachdenken, wenn wir über unser Leben nachdenken. Was können wir eigentlich erzählen von dem, was Gott in meinem Leben getan hat? Wo er bei mir stehen geblieben ist? Wo er mich bei seinem Namen, bei meinem Namen gerufen hat? Wo er mich geführt hat? Und selbst dann, wenn ich mal Wege gegangen bin, die einfach auch mit den Wegen, die Gott mir vorgesehen hat, nicht in Ordnung waren, hat er trotzdem zu mir gestanden und hat mich zurückgeholt. Und hat mich darin auch noch gesegnet, obendrauf. Weil wir einfach das gesagt haben. Herr, erbarme dich. Erbarmen meint also klar das tiefe Mitleid und Mitleiden mit einem Betroffenen und das Stehenbleiben, Hören, Trösten und konkret helfen. Und Jesus, der Sohn Gottes, ist barmherzig. Gott ist barmherzig, gehört zu seinem Wesen, barmherzig zu sein, gnädig zu sein, geduldig zu sein. Darüber sollte man sich nicht ausruhen und sagen, was wird schon alles wieder funktionieren und so weiter. Nein, es kommt auf eine gute Beziehung zwischen Gott und Mensch eben an. Dass wir einfach lernen, diese Barmherzigkeit, diese Gnade, diese Zuwendung Gottes für uns in Anspruch zu nehmen. Und wir dürfen einfach ruhig auch Jesus zurufen, Herr, erbarme dich. Auch in einer Zeit, wenn wir die Nachrichten hören oder lesen, können wir eigentlich auch nur immer wieder sagen, Herr, erbarme dich. Bei all dem Leid, das uns begegnet. Gott ist barmherzig in seinem Wesen. Wir sind ein Ebenbild Gottes. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen. Und er hat in uns auch diese Barmherzigkeit reingelegt. Und das ist ganz wichtig, dass wenn wir Menschen sehen, die leiden, dass wir auch emotional betroffen und gefühlt werden. Und dass wir dann auch hingehen dürfen und sollen, um den Menschen beizustehen, sie zu trösten, ihnen zu helfen. Christen sind dann von sich aus per se barmherzig. In Matthäus 9, Vers 13 zitiert Jesus Hosea 6, Vers 6, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Nicht religiöse Rituale, nicht die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Konfession, nicht das Einhalten des Gesetzes bis zum letzten Punkt. Das interessiert Gott nicht so sehr. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht an den Opfern, die ihr mir jährlich bringt, die eigentlich vom Alten Testament gefordert sind. Aber diesen hohen Stellenwert gibt Gott eigentlich der Barmherzigkeit höher als alle Opfer. Denn die Barmherzigkeit hat eine Auswirkung für meinen Nächsten. Hier wird deutlich, dass die Barmherzigkeit von Gott auch vom Menschen untereinander verlangt wird. Der Mensch soll barmherzig sein mit seinen Mitmenschen. Ein klassisches Beispiel dafür ist das Gleichnis vom barmherzigen Samariter aus Lukas 10. Hier wird deutlich, was Barmherzigkeit im konkreten Fall eben ist. Jesus erzählt ein Beispiel von einem Menschen, der auf dem Weg von Jerusalem hinab nach Jericho halbtot geschlagen, ausgeraubt und blutend liegen gelassen wurde. Und das war ein Beispiel, was jeder kannte. Das kam vor. Wer schon mal in Israel war und die 800 Meter bis runter, die 300 Meter unter dem Meeresspiegel nach Jericho gegangen ist, das ist eine sehr zerklüftete Gegend. Und damals gab es noch nicht diese Schnellstraße runter, sondern man musste so einen Fußweg, einen Pfad gehen und war einfach von einer zerklüfteten Bergwelt umgeben. Da haben sich Räuberbanden versteckt. Und es kam nicht selten vor, und deswegen ging man auch nicht alleine, dass eben diese Überfälle stattfanden. Und dieses Beispiel nimmt Jesus. Zur Barmherzigkeit gehört ein Anlass, eine Person in Not. Weiter erzählt Jesus drei Männer, die diesen Menschen sehen und nun die Möglichkeit haben, Barmherzigkeit zu üben, werden von ihm vorgestellt. Er wurde überfallen und zugerichtet, er blutete, er konnte sich nicht mehr bewegen. Ein Priester kam vorbei, sah ihn und geht weiter. Ein Levit sah ihn und geht vorüber. Also beides Männer, die Gott kennen und von seiner Barmherzigkeit eigentlich wissen. Es ist etwas Eigentümliches, dass diejenigen, die Gott kennen, seine Barmherzigkeit erfahren haben, nicht bereit sind, diese wiederum weiterzugeben. Sie haben scheinbar gute Ausreden. Ja, ein Priester durfte niemanden anfassen, der tot war. Und das konnte man ja von Weitem nicht sehen, ob der tot war. Was für eine Ausrede. Aber nun folgt ein Samariter, der vorbeikommt. Und hier wird irgendwas noch stark überzeichnet. Ein Samariter war eigentlich niemand, der eine gute Position und Beziehung zu dem israelitischen Volk hatte. Es waren im Grunde Feinde. Und gerade er hält inne, guckt nach dem Verletzten. Ein von den Juden Verachteter kümmert sich um ihn. Und zur Barmherzigkeit gehört ein Mensch, der für einen Bedürftiger zum Nächsten wird, und der die Mittel hat, ihm zu helfen. Und hier sehen wir sehr deutlich, was Barmherzigkeit eigentlich bedeutet. Er sah ihn und es jammerte ihn. Auch hier haben wir wieder die emotionale Gefühlsbewegung. Er geht zu ihm hin. Er hält inne. Und er gießt linderndes Öl auf seine Wunden. Eine praktische Tat. Aber noch weiter, er verbindet ihn, hebt ihn auf sein Tier, bringt ihn zur Herberge und pflegt ihn. Eine umfassende Hilfe. Und diese Hilfe ist auch noch nachhaltig, indem er dem Wirt Geld gibt für die weitere Pflege und sagt, helf ihm, bis ich wiederkomme und einfach nach ihm schaue und sehe, ob es ihm besser geht oder ihm weiterhelfe. Barmherzigkeit hat etwas mit Gefühlen zu tun, und mit einer umfassenden Hilfe gemäß des Herzens. Aus der Endzeitrede des Matthäus stammen 6 Werke der Barmherzigkeit. Also die Endzeitrede ist die unseres Herrn, aber Matthäus hat sie wiedergegeben. Das ist einmal, den Durstigen zu trinken zu geben, Fremde zu beherbergen, Hungrige zu speisen, Nackte zu kleiden, Kranke pflegen und Gefangene besuchen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Aufgaben der Barmherzigkeit. In einer Welt, wo diese Barmherzigkeit eigentlich fehlt. Und es waren immer wieder Christen gewesen, die hingegangen sind und haben die Not von Menschen gesehen. Im 19. Jahrhundert waren die Situationen in den Gefängnissen sehr schwierig. Massenunterbringungen, mangelnde Versorgung, die Betreuung, die wir heute unseren Gefangenen geben, das waren die weit davon entfernt. Und es waren Christen gewesen, die das erkannt haben und die angefangen haben, in den Gefängnissen eine Veränderung herbeizuführen. Dass den Leuten wirklich die Grundnahrungsmittel gegeben werden, dass sie betreut werden, dass sie realisiert werden, dass sie einfach wieder neu zurück in die Gesellschaft kommen konnten. Das waren christliche Gedanken, die davon ausgingen zu sagen, hier müssen wir helfen, hier haben Menschen eine Not. Das Rote Kreuz ist aus diesem Grund entstanden. Die Menschen auf den Schlachtfeldern wurden sich allein überlassen. Und Christen haben erkannt, dass das so nicht geht. Dass man hier helfen musste. Selbst die Gewerkschaften in England sind auf christliche Einflüsse zurückzuführen. Wo sie gemerkt haben, hier werden Menschen an den Maschinen im 19. Jahrhundert, die ganze Industrialisierung hat voran sich getrieben. Und dann haben sie gesagt, hier müssen wir den Menschen helfen. Die gehen kaputt dabei. Mit 16 Stunden am Tag und mehr Arbeit. Und man hat dann einfach diese Gewerkschaften gegründet und wir dürfen heute dankbar sein, dass wir diese eigentlich noch haben. Im 19. Jahrhundert, aber auch schon davor, gab es sehr viele Waisenkinder. Es waren Christen gewesen, die hingegangen sind und haben gesagt, ja, wir müssen hier helfen. Werke der Barmherzigkeit. Gott achtet darauf. Und es war ein Georg Müller in Bristol, der hingegangen ist und hat die Not der Waisenkinder gesehen und hat sie gesammelt und dafür gesorgt, dass sie zu essen haben. Nicht immer wusste er, woher das alles bekommen sollte. An einem Morgen hat er sogar gebetet bei der versammelten Gemeinschaft, Herr, wir danken dir für die Gaben, die du uns gibst. Es war nichts da. Er hatte nichts. Aber im Vertrauen auf Gott dankte er schon mal und sagte, Herr, ich danke dir für die Gaben, die du uns gibst. Er wusste nicht, dass vor seinem Haus gerade ein Bäcker ein Rad verloren hat an dem großen Wagen, womit er die Brötchen transportierte und alle Brötchen eigentlich so runtergefallen sind und er sie nicht mehr verkaufen konnte. Und der Bäcker sie alle einlud und ins Waisenhaus brachte und sagte, ich habe hier was zu essen für euch. Und im selben Zeitraum kommt jemand vorbei, der Milch ausfährt und sagt, Gott hat mir gezeigt, ich soll euch heute mal eine Ladung Milch geben. Aber das Gebet war vorher. Menschen, die Barmherzigkeit geübt haben. Georg Müller ist sein ganzes Leben lang nicht müde gewesen, Menschen so aufzufordern, ihn zu unterstützen, damit er Werke der Barmherzigkeit tun konnte. Auch hier in Deutschland, Johann Wichern, zur selben Zeit ungefähr, der Gründer der inneren Mission, der Diakonie, auch er hat das unterstrichen und gesagt, wir müssen den Kindern helfen. Und eben das, was gefordert wird von Jesus, Durstige zu trinken zu geben, Fremde zu beherbergen, Hungrige zu speisen, Nackte zu kleiden, Kranke zu pflegen und Gefangene zu besuchen. Es ist an uns, es ist an mir, zu fragen, haben, wo sehe ich meinen Nächsten, dem ich Barmherzigkeit zuwenden muss und kann. Und Gott wird auf jeden Fall uns Menschen den Weg stellen, die einfach bedürftig sind, die Not haben, die unsere Hilfe brauchen. Dafür gibt es genug in unserer Stadt, in unserem Land, auf dieser ganzen Welt. David hat den Psalm begonnen und beendet mit einer Aufforderung an sich selbst. Lobe den Herrn, meine Seele. Und dieses Lob kann eigentlich nur dann einfach auch stattfinden, wenn ich bereit bin, die Barmherzigkeit Gottes, die ich selbst erfahren habe, auch meinem Nächsten zukommen zu lassen. Amen.